Werte und Leadership, der Podcast mit Andrea Rexer. Werte und Leadership wird Ihnen präsentiert von Westlotto.
Hallo und herzlich willkommen zur 21. Folge von Werte und Leadership, dem Podcast der Wertekommission. Diesmal ist Dr. Wiebke Ankersen unser Gast. Sie ist Geschäftsführerin der Allbright Stiftung in Deutschland, Skandinavistin und hat fast 20 Jahre lang für schwedische Organisationen in Deutschland gearbeitet. Wir sprechen über interessante Dinge heute. Einmal über eine Küchenwaage. Einmal sprechen wir über einen kleinen Orden und wir sprechen über Mut. Und natürlich, wie sollte es anders sein, kann auch ein Zitat von Astrid Lindgren in dieser Folge nicht fehlen. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen, liebe Wiebke, zu unserem Podcast Werte und Leadership.
Hallo.
Es freut mich sehr, dass du bei uns zu Gast bist. Du bist ja in den letzten Jahren mit der Stiftung, die du vertrittst, die Allbright Stiftung, ja durchaus medial sehr bekannt geworden, mit vielen Zahlen, Daten, Fakten rund ums Thema Gleichberechtigung. Deswegen freue ich mich, dass du heute hier bist und bin schon gespannt, welche Werte einen Menschen antreiben, der so fürs Gemeinwohl kämpft, wie du und deine Stiftung es tut. Oder nicht deine Stiftung, aber die Stiftung, in der du aktiv bist. Du hast mit Sicherheit uns drei Gegenstände mitgebracht, wie wir das immer machen in unserem Podcast. Ich bin schon total gespannt, welchen Gegenstand du als erstes ansprechen wirst, mit dem du einen Wert verbindest.
Ja, ich habe mitgebracht meine Küchenwaage. Die werde ich dir hier kurz zeigen. Ein hübsches, kleines, weißes, digitales Modell. Ja, leider digital. Ich habe gesucht, aber habe in unserem Haushalt nicht gefunden, so eine alte, klassische, antike Waage, wie sie Justitia in der Hand hat, mit zwei Waagschalen, wo rechts und links was reinkommt und wo etwas ausbalanciert wird. Weil ich würde die Waage gerne nehmen als eine, dafür, wofür sie eigentlich ja in der Regel auch steht, für eine Balance, für ein Gleichgewicht und würde das gerne als Ausgangspunkt nehmen, über ein Ungleichgewicht zu sprechen, das wir haben. Du hast ja schon gesagt, unsere Stiftung setzt sich ein für Gleichstellung, Gleichberechtigung von Männern und Frauen. Und wir haben ich würde sie gerne symbolisch nehmen, diese Waage als etwas, für etwas, das nicht im Gleichgewicht ist. Nämlich das in Deutschland extrem unausgewogene Verhältnis von Männern und Frauen, die maßgeblich Gesellschaft und Wirtschaft gestalten. Der neue Bundestag hat einen Frauenanteil von 35%. Das heißt ungefähr ein Drittel. Das heißt, zwei Drittel sind Männer, die unsere Gesetze beschließen und erarbeiten. An den Unternehmensspitzen, auf die wir als Stiftung uns ja ganz besonders konzentrieren, haben wir 13% Frauen. Also in den Vorständen, in den aktiv managenden Vorständen der Unternehmen. Und natürlich hat das einen Einfluss darauf, für wen diese Gesellschaft gestaltet wird. Und für wen diese Arbeitswelt gestaltet wird sozusagen und auf wen sie zugeschnitten ist. Und das ist natürlich Anlass genug, daran zu arbeiten, dass wir da in eine bessere Balance kommen. Und das ist genau das, was unsere Stiftung macht, was ihr Ziel ist, eine bessere Balance dort herzustellen.
Und wie blickst du in dieses neue Jahr 22 sozusagen jetzt mit deiner Waage in der Hand? Bist du da optimistisch? Im letzten Jahr hat sich ja doch ein bisschen was zumindest in der Wirtschaft zum Positiven verändert. Wie guckst du da ins nächste Jahr?
Ja, wir haben im vergangenen Jahr eine gute Dynamik gesehen. Da wurden so viele Frauen, zumindest jetzt was die Unternehmensspitzen, wir haben ja ein paar mehr Frauen im Bundestag jetzt, als es in der letzten Legislaturperiode war, aber das ist marginal mehr nur gewesen. Da gab es keine wesentliche Veränderung an den Unternehmensspitzen. Hat sich verhältnismäßig mehr getan oder sagen wir mal ungewöhnlich viel getan im letzten Jahr. Da wurden 28% der Neurekrutierungen in den Vorständen waren Frauen. Das haben wir noch nie gesehen, so einen hohen Anteil. Und wir haben dann einfach mal nach vorne gerechnet, wenn wir das Tempo einfach beibehalten würden, wie im vergangenen Jahr, und einfach so weitermachen würden, dann wären wir in 11 Jahren bei 50-50. Und das ist dann ja doch relativ greifbar. Also ne, es geht nur darum, wenn immer der gleiche, wenn der Frauenanteil in den Vorständen immer um die gleiche Anzahl von Prozentpunkten jedes Jahr steigen würde, so wie im vergangenen Jahr, dann wären wir da in 11 Jahren. Das ist gar nicht mal so utopisch. Bei den 13%, die wir jetzt haben, klingt das noch nach einem sehr, sehr weiten Weg, aber es könnte eigentlich relativ schnell gehen. Deshalb, wir sind recht optimistisch, dass die Dynamik da noch ein bisschen anhält. Erfahrungsgemäß lässt sie dann so ein bisschen nach, wenn dann erstmal so ein Grundanteil erreicht ist. Ich würde hier das prognostizieren, wenn jeder Vorstand eine Frau hat, dann wird es wahrscheinlich ein bisschen, werden die Ambitionen wahrscheinlich nicht mehr ganz so hoch sein.
Es gibt tatsächlich noch Unternehmen, die gar keine Frau im Vorstand haben und sich damit auch wohlfühlen.
Das ist, betrifft noch die Hälfte der 160 Börsenunternehmen, hat noch gar keine Frau. Das ist tatsächlich so. Wow. Das heißt, da ist ja noch unheimlich viel zu tun, bis die erstmal alle überhaupt eine haben. Deshalb meine ich, die Dynamik wird wahrscheinlich noch eine Weile anhalten.
Aber ist das was man wirklich so mit der Waage ausmessen kann, 50-50? Es gibt hier unterschiedliche Branchen, unterschiedliche Bereiche. Beim Parlament ist es natürlich vielleicht noch was anderes, aber natürlich gibt es Unternehmen, das ist sehr technisch.
Das ist so. Das ist, man muss sich da auch nicht dogmatisch an den 50% festhalten. Ich glaube, Dogmatismus ist ohnehin etwas, was in diesem Bereich eher nicht so hilfreich ist. Das ist natürlich in unterschiedlichen Branchen unterschiedlich. Interessanterweise sind die Unternehmen, die jetzt schon weiter sind als andere. Also es gibt jetzt zum ersten Mal, haben wir in diesem Jahr Unternehmen gesehen, die mehr als 2 Frauen im Vorstand haben, nämlich 3. Das hat es bisher noch nicht gegeben. Das ist auch eine gute Entwicklung. Aber das sind jetzt auch nicht die Branchen, wo man das so sehr erwarten würde. Das sind Airbus, das ist die Telekom, Daimler. Und die Allianz. Also 3 von den 4, die schon so weit sind, dass sie wirklich einen substanziellen Frauenanteil haben, kommen aus Technikbranchen, die eigentlich nicht von der Grundmenge der Frauen, die da arbeiten, her eigentlich nicht sehr verwöhnt sind sozusagen. Das heißt, zeigt sehr schön nochmal auch, wie stark es davon abhängt, ob die Unternehmensführung da oben ein gemischtes Team sehen will und das also auch sich sucht.
Ja. Dann sprechen wir auch über einen persönlichen Wert von dir. Wann ist das für dich ein wichtiges Thema geworden in deiner Laufbahn? War das schon immer so als Mädchen, dass du dich dafür eingesetzt hast?
Gar nicht. Ich habe immer, es ging mir, glaube ich, wie den meisten Frauen. Ich war immer sehr gut in der Schule und auch im Studium habe ich mich nie in irgendeiner Form unterrepräsentiert oder benachteiligt gefühlt oder so. Aufgefallen, dass irgendwas da nicht in der Balance ist, ist mir tatsächlich oder wirklich bewusst geworden, ist es mir spät, zwischen dem 2. und dem 3. Kind, kann ich ziemlich genau den Zeitraum noch identifizieren, wo ich dachte, das kann eigentlich nicht sein. Ich habe damals in Teilzeit gearbeitet, mein Mann in Vollzeit in der Beratung und ich beobachtete dann bei meinen Freundinnen, die alle super ausgebildet sind, teilweise promoviert, so wie ich, auf jeden Fall mit großen Ambitionen gestartet und alle super ausgebildet, teilweise besser ausgebildet als ihre Männer. Als die anfingen, Kinder zu kriegen, ist eine nach der anderen zu Hause geblieben, also nicht völlig zu Hause, sondern in Teilzeit und hat auf die Karriere des Mannes gesetzt. Eine einzige ist in Vollzeit geblieben und hat weitergemacht, was sie immer hatte machen wollen beruflich. Und dann dachte ich, das kann eigentlich nicht sein. Klar, jeder begründet das individuell und sagt irgendwie, ja, ich habe mehr Geduld mit den Kleinen was auch immer. Oder ihm ist seine Arbeit so wichtig, mir ist das nicht ganz so wichtig oder so. Man kennt diese ganzen individuellen Begründungen, die aber dann doch zusammengenommen, wenn man sich dann eben irgendwie 10, 15 Freundinnen oder Bekannte anguckt und bei allen fällt die gleiche Entscheidung, dann merkt man plötzlich, nee, das ist was Strukturelles, das ist nicht individuell. Es ist zwar eine individuelle Entscheidung, aber sie ist auf der Basis von sehr starken gesellschaftlichen Normen getroffen worden und in denen sind wir ziemlich gefangen. Und da würde ich noch mal kurz auf die Waage zurückkommen wollen, weil nämlich, ich habe ja gesagt, ich habe eine alte klassische Waage gesucht und eine digitale, aber nur im Haus. Und die hat nämlich eine Eigenschaft, die sehr ärgerlich ist manchmal im Alltag, die hat 2 verschiedene Maßeinheiten. Also die stellt sich manchmal um auf englische Pfund. Und das ist ärgerlich, wenn man Mehl reinkippt, bis man die Summe da stehen sieht, die man eigentlich haben wollte. Und dann stimmt aber das Gesamtgemisch in der Schüssel nicht mehr. Und das ist nämlich sowas, diese Stereotype, die wir ja alle im Kopf haben, ne? Die Frauen wie die Männer. Die Frauen treffen diese Entscheidung ja freiwillig. Den setzt ja keiner eine Pistole auf die Brust. die machen, dass wir Männer und Frauen, wir haben unterschiedliche Erwartungen an Männer und Frauen. Wir haben ein unterschiedliches Bild von denen, ganz, ganz tief im Unterbewusstsein verankert. Und das führt eben auch dazu, dass Männer und Frauen unterschiedlich auch beurteilt werden. Das ist ja sehr schön dokumentiert inzwischen. Und das zementiert auch dieses Ungleichgewicht in den Führungspositionen weiter, ne? Weil Männern wird mehr zugetraut, die kennt man in den Führungspositionen, instinktiv sieht man die als Führungspersönlichkeiten. Frauen müssen sich da viel mehr beweisen, die werden viel mehr in Frage gestellt. Und dieses Bewusstsein muss man schaffen. Und das ist auch etwas, was wir mit unserer Stiftung versuchen zu machen, sozusagen in der Breite, in der gesellschaftlichen Breite, ein stärkeres Bewusstsein für diese Strukturen zu schaffen, für diese Mechanismen, für diese schiefe Wahrnehmung, diesen Knick in der Linse, den wir haben sozusagen, wo Frauen es viel schwerer haben, für verantwortungsvolle Positionen in Betracht gezogen zu werden. Und wenn sie denn diese Positionen innehaben, viel mehr in Frage gestellt werden als Männer und damit immer so ein zusätzliches Päckchen sozusagen zu tragen haben. Und wenn wir dafür ein gesellschaftliches Bewusstsein schaffen können, dass das so ist, dann kann man dem auch ein Stück weit entgegenwirken.
Also du meinst, um nochmal auf die Waage zurückzukommen, die einen werden in Pounds gemessen und die anderen in Gramm sozusagen.
Genau, oder? Ja, diese Schleife muss man natürlich noch zu Ende führen, ganz genau. Sie werden einfach mit zweierlei Maß gemessen sozusagen und das ist natürlich eine Frage der Gerechtigkeit, darüber hinauszukommen.
Du, beziehungsweise du und deine Kollegen, ihr sprecht ja auch viel mit Unternehmen. Ist diese Erkenntnis da? Also haben die Entscheidungsträger, das ja oftmals Aufsichtsräte sind, gerade wenn es um Vorstandspositionen geht, ist denen das bewusst, dass Männer und Frauen damit unterschiedlichem Maß gemessen werden?
Den allermeisten nicht. Ich glaube, also der Anfang ist gemacht. Das sind ja diese berühmten unconscious bias, über die wir sprechen. Es gibt auch conscious bias, bewusste Vorurteile, die ganz klar da sind und auch ausgesprochen werden. Aber viel gefährlicher sind ja das, was ich sagte, diese ganz tief verankerten Bilder und Stereotype, die wir in uns haben. Und das wissen viele nicht. Es gibt so eine Untersuchung von der Initiative Chefsache, die hat dokumentiert, das ist schon zweieinhalb Jahre her, dass 50% der Führungskräfte in Deutschland gar nicht wissen, was Unconscious Bias ist, geschweige denn, dass sie in ihren Entscheidungen davon beeinflusst sind. Mhm. Das ist was langsam sich durchsetzt, dieses Wissen, aber das ist Deutschland noch ganz am Anfang. Also da sind die angelsächsischen Länder viel weiter, auch Skandinavien viel weiter in diesem Bewusstsein. Es ist ja, ne, das ist dieses Klassische, was man oft hört von den Unternehmensspitzen. Nein, bei uns geht's nur nach Qualifikation.
Klar.
Und das tut es natürlich nicht, weil in diese Beurteilung fließen eben ganz viele andere Faktoren mit ein. Und wenn man glaubt, man würde wirklich nur nach Qualifikation entscheiden, dann ist das gefährlich, weil man tut es nicht. Man muss sich bewusst machen, dass da andere Faktoren auch eine Rolle spielen.
Absolut, ja. Du hast gerade angesprochen, dass es in USA, Skandinavien, das Bewusstsein für Unconscious Bias höher ist. Das sind ja auch die Zahlen andere. Du kriegst die Frage natürlich oft, aber was muss Deutschland tun, damit wir nicht es immer noch hinterherhinken? Also was müssen wir tun, um aufzuholen in Sachen Ausbalancieren der beiden Geschlechter?
Ja, das Bewusstsein schärfen. Dafür. Also es ist ja wirklich noch relativ neu in Deutschland, dass überhaupt wahrgenommen wird, dass da was nicht stimmt, wenn da immer nur rein männliche Entscheidungsteams sitzen. Als wir vor 5 Jahren die Stiftung gegründet haben, war es noch nicht üblich, wenn da ein 7-köpfiges Vorstandsteam, das nur aus Männern bestand, präsentiert wurde, dass das in irgendeiner Form kommentiert wurde. Das war normal, weil es die Norm war. Und auch immer noch, ich habe ja gerade gesagt, die Hälfte der Börsenunternehmen hat immer noch keine Frau im Vorstand. Es ist auch weiterhin die Norm und die Ausnahme ist ein gutes Verhältnis von Männern und Frauen in den Vorständen.
Aber also gut, ich habe verstanden, unconscious bias, Trainings kann man vielleicht den Vorständen, den Aufsichtsräten verpassen. Man kann sie
Ach so, was man kann man tun, Medien. Richtig.
Genau, was kann man sonst noch tun?
Es gibt natürlich genau das Bewusstsein schaffen. Wir brauchen dieses breite gesellschaftliche Bewusstsein und auch die breite gesellschaftliche Forderung nach einer Veränderung. Denn das, was es in Deutschland, wenn man jetzt vergleicht mit den Ländern, die schon viel weiter sind, nicht so stark gegeben hat, ist ein Veränderungsdruck überhaupt. Also die deutschen Unternehmen haben zum einen ein recht konservatives Mindset. im Allgemeinen. Und zum anderen hatten sie relativ wenig Veränderungsdruck, denn aus der Bevölkerung, aus der Breite der Bevölkerung, aus den eigenen Unternehmen heraus kam das kaum. Das ist in Deutschland weitgehend eine Elite-Diskussion gewesen. Sobald das Thema, eine Quotendiskussion, sobald das Thema, es gibt sehr wenige Frauen in Führungspositionen, auf den Tisch kam, kam sofort die Forderung nach einer staatlichen Quote. Und die wurde diskutiert, darf man das staatlich vorschreiben, ja, nein. Und dann hat die Diskussion an der Stelle aber aufgehört. Und man hat eben nicht darüber gesprochen, warum man das eigentlich tun sollte und warum es eigentlich besser wäre für die Unternehmen, für die Männer, für Frauen, eigentlich für alle Beteiligten. Und diese Diskussion, die kann, glaube ich, jetzt, wo wir tatsächlich sowohl eine staatliche Quote für die Aufsichtsräte als auch ein Mindestbeteiligungsgesetz für die Vorstände haben, können wir das beiseite schieben und darüber sprechen, was eigentlich zu tun ist, damit in Deutschland mehr Frauen mitgestalten können, und zwar an oberster Stelle. Und dazu gehört staatlich, da können natürlich viele was beitragen. Der Staat muss was beitragen, die Unternehmen können was beitragen und jeder Einzelne. Und der Staat kann natürlich über Quotenforderungen hinaus und muss auch die Weichen stellen dafür, dass Männer und Frauen tatsächlich Vollzeit oder vollzeitnah arbeiten können, auch wenn sie Kinder haben. Das ist das, was man in Schweden gemacht hat. Man hat die Gesellschaft ausgerichtet auf Dual Career, wie man ja so schön sagt, dass nämlich er und sie sich im Beruf verwirklichen können, ohne dass es einen unmenschlichen Alltag gibt, sobald Kinder ins Spiel kommen, und ohne dass man eine 24-Stunden-Nanny wie in den USA beschäftigt, damit irgendjemand sich dieser Kinder annimmt, sondern man hat sozusagen die ganze Gesellschaft und die Unternehmenskultur darauf ausgerichtet, dass eine Führungskraft nicht automatisch jemanden hat, der ihr im Hintergrund den Rücken frei hält, sondern das muss funktionieren auch ohne das. Und das heißt dann in der Praxis, dass man Arbeitszeiten hat, die menschlich sind, dass es sozusagen ja Zeiten am Tag gibt, wo man nicht erreichbar sein muss, weil man sich um Kinder, um seine Eltern, um wen auch immer kümmert. Und das ist gesamtgesellschaftlich so. Und das ist eine stille Übereinkunft sozusagen, die von allen auch eingehalten wird. Nach 17 Uhr oder ab 17 Uhr spätestens muss niemand erreichbar sein. Viele Führungskräfte setzen sich dann abends nochmal hin und arbeiten nochmal, wenn sie das Tagewerk nicht geschafft haben. Aber es gibt so eine Art Safe Space am Tag, wo man sich, wo Familienzeit ist oder ja, private Zeit sozusagen.
Das ist aber in Deutschland noch ein weiter Weg. Also mein Eindruck ist, dass Corona da einerseits ein bisschen geholfen hat, weil diese starre Präsenzkultur ja wegfällt. Andererseits ist man jetzt immer erreichbar.
Ja, das ist eine Herausforderung. Das ist eine Herausforderung an den Einzelnen natürlich, sich das einzurichten, aber auch an den Arbeitgeber zu signalisieren, dass man eben nicht rund um die Uhr erreichbar sein muss. Aber ich habe das auch positiv beobachtet, dass was in Corona passiert ist, dass man so einen menschlicheren Arbeitsalltag bekommen hat, dass die Menschen auch mehr als Menschen und nicht nur als Arbeitskräfte sozusagen, weil sie plötzlich ein Kind auf dem Schoß haben, weil plötzlich sichtbar wird etwas aus ihrem privaten Bereich. Das ist was in Schweden schon immer so gewesen ist. Man hat sich selbst mehr zur Arbeit mitgebracht. Es war sozusagen klar, dass man da ein Privatleben hat, das man in irgendeiner Form vereinbaren muss, weil sonst hätten die das auch gar nicht alle gekonnt. Also die schwedischen Frauen arbeiten alle Vollzeit oder vollzeitnah und haben eben auch niemanden, der ihnen da irgendwie einen Alltag auffängt. Also bringt man ihn auch mit sozusagen in die Arbeit und es wird Rücksicht darauf genommen. Der hat eine Priorität, dieser private Alltag hat eine Priorität, die genauso hoch ist wie der Arbeitsalltag. Bei den Chefs ist es genauso wie bei den Angestellten. Und die leben das dann auch so vor, damit es sozusagen in Ordnung ist, für alle ihr Leben zu vereinbaren, das Private und das Arbeitsleben.
Ja, vielleicht noch eine abschließende Frage zu dem ersten Gegenstand in Richtung Berlin. Wir haben ja jetzt sozusagen eine Kanzlerin weniger. Wir haben festgestellt, es kann auch ein Mann Kanzlerin werden. Wir haben natürlich auch eine andere politische Konstellation. Und eines der politischen Weichenstellungen ist ja zum Beispiel das Ehegattensplitting. Wie blickst du da drauf? Ist das jetzt eine Chance, das zu verändern in der neuen Konstellation?
Eine Chance ist das auf jeden Fall. Das, was im Koalitionsvertrag steht, ist sehr schwammig, sehr vorsichtig. Man möchte irgendwie ran an die Steuerklassen, aber mehr steht da noch nicht. In Schweden ist es vor gut 50 Jahren abgeschafft worden, das Ehegattensplitting.
Wahnsinn.
Ja, und es gilt heute als der Startschuss für eine wirklich gleichberechtigte Gesellschaft. Es gibt also eine Individualbesteuerung. Jeder ist sozusagen steuermäßig für sich selbst verantwortlich, nicht diese Familiengemeinschaft. Familien oder Kinder werden auf eine andere Weise gefördert. Aber es gibt nicht mehr diesen Fehlanreiz, und deshalb hat man das damals weggenommen, dass eben ein Partner sehr viel weniger arbeitet als der andere. Das ist ja das Modell, was da steuerlich belohnt wird. Einer macht Karriere, einer verdient ein bisschen was hinzu. Und das ist ja genau diese starre Norm, die wir in Deutschland viel stärker haben als in allen anderen Ländern, mit denen wir Deutschland vergleichen. Und dieses Splitting setzt eben sehr starken Anreiz am unteren Ende der Karriereleiter für die Frauen in geringer Teilzeit nur zu arbeiten. Und es gibt kein Land in unseren internationalen Vergleichen, die wir machen, wo die Frauen so wenige Wochenstunden arbeiten wie in Deutschland. Das sind sehr, sehr häufig weniger als 20 Stunden sogar. Und damit wird man natürlich nicht Führungskraft. Und das erschwert es natürlich den Unternehmen auch, weibliche Führungskräfte zu entwickeln. Das heißt, da kann man als Staat die Weichen noch ein bisschen besser stellen.
Das heißt, es könnte auch bei uns sozusagen der Startschuss sein.
Genau.
Sehr gut. Sehr spannend. Dann würde mich jetzt interessieren, was du als Zweites mitgebracht hast.
Als Zweites habe ich einen kleinen Orden mitgebracht, der mir tatsächlich verliehen worden ist. Ich kann dir den kurz zeigen. Ich hoffe, dass du den mal sehen kannst, dass der nicht so wegglänzt, weil er so wahnsinnig glänzt.
Ja, beschreiben ruhig für unsere Hörer.
Ja, es ist ein, wie so ein Orden aussieht. Er ist oben blau-gelb, schwedische Flagge.
Natürlich für Schweden. Ja.
Darunter ist eine kleine Medaille mit Karl Gustav dem 16., also der amtierende schwedische König. Da steht drauf, Karl den 16. Gustav, Sveriges Konung, der König Schwedens. Und auf der Rückseite steht, för förtjänster om Utrikesdepartementet. Und das heißt für besondere Verdienste im Dienste des Außenministeriums.
Oh.
Ja, und diesen kleinen Orden habe ich bekommen, nicht so sehr, weil ich so eine brillante Diplomatin gewesen wäre. Ich habe, bevor ich die Stiftung hier in Deutschland gegründet habe, 15 Jahre für das schwedische Außenministerium gearbeitet, zuletzt als Presseattaché hier in Berlin. Und man bekommt die einfach nach 15 Jahren. Also sehr unspektakulär. Man muss einfach nur aushalten und wird dann belohnt für seine Lebensjahre, die man sozusagen in dieses Ministerium gesteckt hat. Und das war, genau, das war sozusagen markiert für mich zum einen die Grenze vom alten Leben zum neuen Leben jetzt hier in dieser Stiftung. Aber viel wichtiger, ich habe gemerkt, mit dem, womit wir arbeiten, wie wahnsinnig mir diese Erfahrung aus der Diplomatie zugutekommt bei der Arbeit, die ich jetzt mache. Wir wollen ja einen Bewusstseinswandel vorantreiben. Wir wollen eine Verhaltensänderung an den Unternehmensspitzen, auch überhaupt in den entscheidenden Positionen, damit mehr Frauen für diese Position berücksichtigt werden. Wir sehen, wir brauchen dafür ein Bewusstsein, einen Willen sozusagen. Und die Hauptzielgruppe sind also Männer, an die wir uns richten. Denn Männer sind die ganz, ganz überwiegend in den entscheidenden Positionen. Klar. Die sollen andere Entscheidungen treffen. Die sind aber ausgerechnet meistens Männer, die von sich aus keinen großen Veränderungsdruck verspüren, natürlich, ne? Weil ihnen geht es ja in diesem System sehr gut. Es ist ja von ihnen und für sie geschaffen.
Ja.
Deshalb ist unsere kommunikative Herausforderung in der Stiftung im Grunde, wir müssen uns bei ihnen Gehör verschaffen. Wir müssen sie dazu bringen, sich mit dem Thema zu beschäftigen und aktiv zu einer Veränderung beizutragen. Das ist ja das ganze Ziel. Und als wir gestartet sind mit der Stiftung, haben wir sehr viele Hintergrundgespräche geführt und haben, um zu gucken, wo müssen wir denn, wenn wir einen Unterschied machen wollen, wo müssen wir denn eigentlich ran? Und haben festgestellt, diese Quotendiskussion und auch die Quote für die Aufsichtsräte, für die Vorstände hat das so nicht geschafft. Sondern was wir vorgefunden haben vor 5 Jahren, waren sehr dogmatisch geprägte Schützengräben sozusagen. Also auf der einen Seite die Frauen, die sagen, ihr seid ungerecht, das geht so nicht. Wir müssen die Frauen mit Gewalt sozusagen in die Position bringen, nämlich mit Hilfe eines Gesetzes. Und auf der anderen Seite hat das einen unheimlich starken Widerstand hervorgerufen, über den das Ganze dann auch nicht hinausging in der Diskussion. Da saßen dann eben Unternehmensführer und haben gesagt, ich lasse mir doch nicht vorschreiben, wer in meinen Vorstand kommt. So, das ist das, was wir in den Gesprächen an Positionen vorgefunden haben. Und da kommt dann sozusagen der Diplomat ins Spiel an verhärteten Fronten. Wenn ich jemanden überzeugen will, dann muss ich natürlich verstehen, womit ich das tun kann. Ich kann ihn nicht anschreien. Ich muss, ich kann nicht sagen, du machst alles falsch, du bist ein Schuft. Dann wird er bestimmt nicht tun, was ich möchte, dass er tut, sondern es geht natürlich um Empathie dabei. Es geht um ein respektvolles Miteinander. Derjenige soll sozusagen, man will wirklich in einen Dialog kommen und derjenige soll mit erhobenem Haupt da rausgehen können. Und so muss man dann natürlich auch kommunizieren und muss, dann geht es natürlich jetzt auf unsere Situation übertragen oder auf die Arbeit unserer Stiftung. Wie bekomme ich denn die Aufmerksamkeit dieser Männer und wie schaffe ich es, dass die zuhören und tatsächlich bereit sind, auch umzudenken sozusagen, ne? Und wie gebe ich ihnen einen Grund, sich anders zu verhalten als bisher? Und das hat uns sehr beschäftigt.
Und was war so der Hebel? Also was habt ihr rausgefunden? Wie kriegt man die sozusagen zum Zuhören?
So ein bisschen doch am Ende mit Zuckerbrot und Peitsche, wenn man so will. Also wir haben einen sehr starken Hebel über die öffentliche Wahrnehmung und wir machen ja Listen mit Unternehmen, die gar keine Frauen haben, im Vorstand mit Unternehmen, die schon sehr gut sind, die schon ein ausgewogenes Verhältnis haben und die erfreuen sich einer wachsenden medialen Aufmerksamkeit. Und das ist Benchmarking im Grunde. Und das ist ein bisschen, das ist die Sprache natürlich, die an den Unternehmensspitzen gesprochen wird. Und es ist rein faktenbasiert, auch super wichtig. Es ist ohne hämische Kommentare oder so, sondern wir bilden einfach ab, wer ist wie weit? Wer ist wie veränderungsfähig? Wer ist wie auf der Höhe der Zeit im Grunde. Wer schafft es, seine Talente? Denn an den in den allermeisten Unternehmen haben wir 50-50 oder ungefähr 50-50 an der Basis mit Männern und Frauen. Wer schafft es wirklich, männliche und weibliche Talente gleichermaßen zu entwickeln? Und das einfach abbilden, schafft eine gewisse Aufmerksamkeit. Und genau dieser Benchmarking-Aspekt spielt natürlich eine Rolle. Niemand möchte auf so einer roten Liste derjenigen stehen, die es einfach nicht schaffen. Ne, das ist ja auch inzwischen, da hat sich dann auch die Wahrnehmung tatsächlich ein Stück weit verschoben. Es ist nicht mehr cool, in so einem reinen Männervorstand zu sein. Also genau an der Schwelle stehen wir gerade, dass das beginnt. Ich sagte ja, als wir vor 5 Jahren angefangen haben, war das noch völlig normal. Aber da hat sich was entwickelt. Ne? Wir erinnern uns ja an Horst Seehofers Mannschaft bei der letzten Regierungsbildung. Als er 7 Männer vorstellte, in mehr oder weniger gut sitzenden Anzügen, gab es das erste Mal so einen öffentlichen Aufschrei. Hat es da wirklich keine Frau gegeben? Das kann ja wohl nicht sein. Ja. Und seitdem hat sich das weiterentwickelt, seitdem wird das kommentiert, seitdem gibt es ein wachsendes Bewusstsein dafür, dass dann ja es nicht stimmt, wenn da überhaupt gar keine Frauen repräsentiert sind.
Ja. Aber ist es nicht auch so, weil du sagtest eingangs bei diesem Gegenstand, das ist das System der Männer und die hätten gar nichts zu profitieren. Ist es nicht so, dass auch Männer davon profitieren, wenn sie zum Beispiel gleichberechtigt an der Erziehung teilhaben dürfen?
Ja, natürlich. Gar keine Frage. So sie sehen den Veränderungsdruck. Sie haben keinen Veränderungsdruck von sich aus gespürt, aber deshalb ja diese Bewusstseinsbildung auch so wichtig und um ihnen auch klarzumachen, ihr habt ja auch was zu gewinnen. Alle gewinnen an dieser, an einer gleichberechtigteren Gesellschaft. Einfach schon alleine, weil die Wahlmöglichkeiten so viel breiter werden für alle. Darauf läuft es ja hinaus. Es soll ja niemand gezwungen werden. Nicht alle Frauen sollen jetzt plötzlich Führungspositionen übernehmen. Das können und wollen die nicht. Aber nicht alle Männer wollen ja auch Führungspositionen übernehmen. Und es gibt für Männer, ist eigentlich der Korridor fast noch enger als für Frauen der Wahlmöglichkeiten. Denn Männer werden in unserer Gesellschaft in Deutschland noch stärker als in anderen über diese Karriere definiert und über den Erfolg in der Karriere definiert. Und wenn sie aber gar nicht der Typ dafür sind, wenn sie eigentlich viel lieber mit den Kindern zu Hause bleiben würden oder zumindest mehr Zeit mit ihnen verbringen würden und da vielleicht den Fokus drauf legen, wird ihnen das in Deutschland doch viel schwerer gemacht wegen dieser starken Norm, die wir haben. Und alles, was von dieser Norm abweicht, er arbeitet voll und widmet sich seiner Karriere und sie macht so ein bisschen was nebenher. Alles, was davon abweicht, kostet sehr viel mehr Kraft für alle. Und und diese wirkliche Wahlmöglichkeit, ich sagte das ja auch schon vorhin, das sind individuelle Entscheidungen, die da gefällt werden, aber eben in einem großen Kontext, und man darf den Druck der öffentlichen Norm oder der gesellschaftlichen Norm da echt nicht unterschätzen. Und wenn wir schaffen, das aufzubrechen, so dass alle eine freie, wirklich freie Entscheidung haben, wie sie ihr Leben gestalten wollen, gewinnen eben auch alle, ne?
Sehr schön. Ich gucke gerade so ein bisschen auf die Uhr. Du hast noch was Drittes dabei.
Ich habe noch eine Sache. Und zwar einen kleinen Löwen. Den will ich dir auch zeigen.
Oh, ein weißer Löwe.
Ein kleiner, weißer, weiblicher Löwe auch, ohne Mähne. Was jetzt in dem Fall aber eigentlich keine Rolle spielt, weil es ist einfach ein kleiner Löwe. Auch ein schwedischer Löwe, interessanterweise. Mhm. Er steht auf meinem Schreibtisch im Büro. Löwe ist das schwedische Wappentier, so wie der deutsche Adler. Der ist also im schwedischen Reichswappen sozusagen. Es ist ein Stockholmer Löwe, der wurde mir mal geschenkt im beruflichen Zusammenhang. In diesem Fall hier soll er eigentlich ein Symbol sein. Eigentlich ist er ein Symbol für Kampf und Mut, ganz klar, schon seit Jahrtausenden. Vielleicht in dem Zusammenhang hier für den Mut, den es braucht, gesellschaftliche Verhältnisse ändern zu wollen und auch die Kraft, die es braucht vor allem. Ich habe ihn eigentlich ausgesucht, weil ich auf ein Buch aufmerksam machen wollte, das ich aber nicht finden konnte in unserer Kinderbibliothek mehr. Das ist wahrscheinlich mal ausgeliehen worden und nicht zurückgekommen, nämlich Die Brüder Löwenherz von Astrid Lindgren. Ist eines meiner großen Favoriten. Und es gibt eine kleine Stelle darin, wo es um Eigenverantwortung geht. Und darüber, glaube ich, müssen wir auch sprechen in diesem Zusammenhang. Was kann jeder Einzelne eigentlich beitragen? Es gibt so eine Tendenz, dazu immer auf andere zu zeigen oder auf die Politik zu zeigen oder die müssen das besser lösen. Aber dass jeder Einzelne zu so gesellschaftlichen Veränderungen beitragen kann und sollte, das ist eine andere Geschichte. Ich will noch kurz den Löwen zu Ende erklären, nämlich es gibt da ein Zitat, das ich immer mit mir trage, von, das der Jonathan Löwenherz sagt in dem Buch. Da geht es um große Sachen, um den Kampf gegen das Böse. Das ist also eine Nummer größer vielleicht als das, über was wir hier sprechen. Aber er soll in den Kampf ziehen und er will eigentlich nicht. Sagt dann aber, macht sich aber stark und sagt zu seinem kleinen Bruder, es gibt Dinge, die muss man einfach tun, sonst ist man nur ein Häuflein Dreck. Und das ist ein Zitat, das ist so wahnsinnig stark, die Situation ist so stark, das habe ich schon ganz lange mit mir getragen. Man kann es natürlich drei Nummern kleiner für den Alltag runterbrechen und es geht dann natürlich darum, dass man, also wenn man es in unseren Alltag und auf gesellschaftliche Veränderungen überträgt, man muss manchmal Sachen auch einfach machen, auch wenn sie einen Kraft kosten, auch wenn sie Überwindung kosten, auch wenn es so viel bequemer wäre, sie nicht zu machen. Und wir würden wesentlich schneller vorankommen, wenn wir weniger mit dem Finger immer auf andere zeigen würden. Und der muss aber, wenn die Wirtschaft weniger auf die Politik zeigen würde, die müssen aber erstmal die Strukturen schaffen und die Politik weniger auf die Wirtschaft. Ja. Die müssen Quoten einführen. Und wenn eben Männer und Frauen oder wenn jeder Einzelne überlegt, was kann ich denn eigentlich in meinem kleinen Umkreis, in dem, auf den ich Einfluss habe, was kann ich denn eigentlich wirklich bewirken, damit es besser wird? Und das wäre so zum Beispiel als Mann sich mehr Zeit für die Familie und für den Haushalt zu nehmen, denn da haben wir so ein großes Ungleichgewicht. Als Frau schneller Ja zu sagen, wenn einem Verantwortung angeboten wird, denn Frauen zögern da oft und lassen sich zweimal fragen. Und da gibt es sozusagen, da kann jeder für sich überlegen, was er dazu beitragen kann, dass wir wesentlich schneller vorankommen. Und wenn dann tatsächlich alle an einem Strang ziehen, bewegt sich da auch was.
Und das Zitat von dem Jonathan, du hast gesagt, er hat sich selber stark gemacht. Wie hat er das gemacht? Woher hat es seine Energie gezogen? Ja. Oder vielleicht auch, woher ziehst du das? Du kämpfst ja sozusagen permanent für einen gesellschaftlichen Zweck.
Ich ziehe die Energie tatsächlich, das ist wahnsinnig zufriedenstellend, wenn man Ergebnisse sieht natürlich, die konkret sind. Mhm. Wenn ich Hintergrundgespräche geführt habe mit Vorstandsvorsitzenden und ich sehe, ein halbes Jahr, ein Jahr später sitzt da plötzlich eine Frau in seinem Vorstand. Also, und dazwischen hat es, in dem Gespräch konnte man sehen, wie es an ein oder zwei Stellen Klick gemacht hat im Kopf oder so. Also dieses ganz Konkrete, wenn man ganz konkret, alleine wenn ich sehe, dass es jetzt in Gang kommt, dass ich sehe, dass dann eine gesellschaftliche Dynamik in Gang kommt, wenn ich sehe, dass die Dinge sich tatsächlich verändern, das ist, das gibt Kraft, um weiterzumachen. Ja.
Mhm. Mhm. Und das ist ja, lass uns vielleicht den Horizont zum Schluss noch ein bisschen erweitern. Das ist ja auch ein Thema, sowohl das Diplomatie-Thema als auch das, was du jetzt gerade ansprichst mit Eigenverantwortung. Was kann ich machen, was man auch in anderen Kontexten, anderen Zusammenhängen ja gerade ganz stark anwenden kann in der Gesellschaft, wenn man sich anguckt, wie stark doch diskutiert wird über das ein oder andere gesellschaftliche Thema. Ganz stark jetzt zuletzt natürlich über Corona-Maßnahmen, Zahlenentwicklungen, Impfen oder Nicht-Impfen. Ja. Wie gehst du damit um? Ist das auch was, wo du sagst, auch da hänge ich mich rein? Oder
andere zu überzeugen zu viel? Vom Impfen? Ich habe es eine Weile versucht in meinem Umfeld, aber bin nicht erfolgreich gewesen. Aber es ist natürlich parallel genau dasselbe. Es ist auch das, was ich meinte. Es gibt so eine Tendenz in unserer Gesellschaft, einzufordern. Also so wie wir das ist bei der Impfpflicht oder Impfkampagne tatsächlich so eine ähnliche Dynamik, ne? Dass immer gesagt wird, die Regierung muss und die müssen. Aber dass jeder Einzelne hier so super konkret einen ganz einfachen Beitrag leisten kann, indem er sich impfen lässt, dass wir als Gesamtgesellschaft wieder entspannt und normal miteinander leben und umgehen können. Das geht in der Debatte oder es kommt einfach zu kurz oder das Bewusstsein ist nicht da bei sehr vielen. Und das ist natürlich total schade. Das ist natürlich, genau, in so einem Fall drückt sich das hat es eine sehr harte Konsequenz dann für die Gesamtgesellschaft.
Ja. Und ist das auch ein Thema, wo du sagst, eigentlich müsste man da mit Mitteln der Diplomatie, würde man ganz gut vorankommen? Weil die Frage ist ja immer auch, wie führt man solche Gespräche? Ich finde das auch sehr schwierig, dass du auch gesagt, du bist da nicht erfolgreich, weil die Fronten ja so verhärtet sind. So kann man die mit diplomatischen Mitteln aufbrechen?
Das diplomatische Mittel wäre ja, sich in den anderen empathisch hineinzuversetzen, zu gucken, was sind denn seine Motivationen? Was sind denn seine Interessen? Warum macht er das? Und das ist für mich dann ab einem bestimmten Punkt in dieser Impfdiskussion irgendwann nicht mehr nachvollziehbar gewesen. Und dann bin ich dann einfach in meiner Analyse verzweifelt und hab ein Stück weit aufgegeben. Jedenfalls habe ich ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist, aber ich habe kein erfolgreiches solches Gespräch geführt, was wirklich zu einem konkreten, guten Ende geführt hätte.
Ja, das stelle ich auch fest. Und je weiter die Diskussion fortschreitet, desto schwieriger wird es.
Genau, weil sich die Fronten da dann verhärten. Ne?
Genau, jeder zieht sich auf seine Position zurück in seine Bubble sozusagen und kommt mit, richtet sich in seine eigenen Welt ein.
Ja.
Wenn wir nochmal nach vorne gucken, was würdest du denn dir für 2022 wünschen, vorausblicken? Welche Entwicklungen, würdest du sagen, Mensch, das wäre toll, wenn wir das 2022 erreichen. Sei es im Individuellen oder auch im Politischen, im Wirtschaftlichen.
Das ist ein relativ kurzfristiges Ziel 2022. Ne? Deshalb, ich glaube, ich würde jetzt, muss ja im Grunde jetzt schon angeschoben sein, wenn es was Größeres Gesellschaftliches ist. Ich würde mir tatsächlich wünschen, dass die Dynamik, die ich vorhin beschrieben habe in den Unternehmen, dass die weitergeht. Und dass die so viel Schwung kriegt, das ist ja oft so, in Deutschland dauert es lange, bis was wirklich so eine Entwicklung in Gang kommt, aber dann, wenn sie einmal in Gang ist, ja oft sehr gründlich im Vergleich zu wenn man jetzt so im internationalen Vergleich guckt. Und das würde ich mir hoffen, dass das, dass diese Entwicklung, die wir da jetzt gerade gesehen haben, die Dynamik, die angefangen hat, dass die sich weiterführt und verstetigt und nachhaltig ist und dass wir dann eben über kurz oder lang tatsächlich in einem ausgewogenen Verhältnis von Männern und Frauen sowohl in der Politik als auch in der Wirtschaft angekommen sind, damit die dann eben eine Wirtschaft und eine Gesellschaft gestalten, die für alle gleichermaßen gut ist.
Und dass die Waage nicht immer von Pounds auf Kilogramm umstellt.
Genau.
Wunderbar. Wiebke, ganz, ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Ich fand es sehr, sehr spannend.
Ja, dir auch. Das hat Spaß gemacht. Vielen Dank.
Das war die 21. Folge von Werte und Leadership, dem Podcast der Wertekommission. Herzlichen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Das war Werte und Leadership, der Podcast mit Andrea Rexer. Dieser Podcast wurde produziert für die Wertekommission mit freundlicher Unterstützung von Westlotto.